Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Du hast dich für uns mit dem Goldpreis auseinandergesetzt.
Ja.
Das heißt, wir gehen heute in der Geschichte ein ganz schönes Stück zurück, bis ins Jahr 1900, richtig?
Genau.
Ziel ist heute, dass wir, also gibt ja häufig so auch mehr Fragen in der Beratung, was wir von Gold halten, wie wir das Thema Gold mit einschätzen, ob das eine sinnvolle Anlageklasse ist, ja, nein. Und auch wenn man ja in irgendwelchen Talkshows irgendwelchen Menschen zuhört, von denen ich jetzt hier keine Namen nennen möchte, ähnlich wie bei Harry Potter, genau, du weißt schon wer, oder halt auch nicht, wird immer mal so ja auf Papierwährungen herumgedroschen, berechtigt oder nicht. Und dann kommt zum Beispiel mal so Thema Goldstandard auf, goldgedeckte Währungen als Alternative zum aktuellen Geldsystem und so weiter und so fort. Gerade in dem Milieu der Crash-Propheten ist das ja immer mal wieder ein beliebtes Thema, dass das schöne Fiat-Geld, das einfach so aus der Druckerpresse ratatatata rausgeschossen wird und zum Untergang der Zivilisation führt. Ja, das ist ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir wollen uns das jetzt alles mal ein bisschen anschauen, wie es in der Vergangenheit war, weil Goldstandard gab es schon. Auch in ganz älteren Zivilisationen gab es schon mit Metall hinterdeckte Währungen, wenn man so Münzprägungen und so sich anschaut. Auch da, das können wir schon vorwegnehmen, gab es Inflation. Da wurde dann einfach mal die Metallzusammensetzung von Münzen geändert und so weiter und so fort. Und wir schauen uns das aber für die jüngere Geschichte an. Ab 1900, Erster, Zweiter Weltkrieg, wie es da aussah, wie es danach aussah, wie es davor aussah. Und werden dann nochmal eine extra Episode machen zum Thema Goldpreis ab Ende Goldstandard. Quasi einmal die Phase, wo der Goldpreis extrem politisch gesteuert war, dann rein in die Phase, wo er weniger politisch gesteuert war. Er ist immer noch politisch ein Stück weit, aber halt nicht mehr ganz so stark wie im Goldstandard. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Vielleicht erstmal, bevor wir starten, so ein kleines Verständnis, Unterschied zwischen nominalen und realen Goldpreis. Kannst du uns da nochmal ganz kurz einen Abriss geben, Unterschied zwischen Real- und Nominalpreis?
Genau, also nominaler Goldpreis ist quasi das oder der Preis, den ich einfach mit dem Geld aus meinem Portemonnaie oder vom Konto nehme und zahle.
Das ist das, was ich sehe.
Genau, das ist die Zahl, die dann auf dem Geldschein draufsteht oder die Zahl, die bei mir abgebucht wird. Also ganz normal, je nachdem, wie der Preis dann zustande gekommen ist, ob jetzt durch staatliche Eingriffe oder über freie Marktkräfte, ist der Preis, den man eben dann auch ja an den Marktplätzen sieht.
Ja, und was ist der reale Preis?
Der reale Preis berücksichtigt dagegen noch ja zusätzliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Inflation. Das heißt, der reale Goldpreis sagt mir quasi, welche Kaufkraft das Gold hatte, immer bezogen auf den heutigen Zeitpunkt. Also aus heutiger Sicht, wie hoch war die Kaufkraft des Goldpreises um 1900, wie hoch war sie um 1950 und so weiter.
Ja, damals konnte ich mir von einem Dollar noch mehr kaufen als heute. Also am Ende ist der reale Preis, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Preis, wo Inflation und Deflation am Ende rausgerechnet sind.
Genau.
Gut, mit den Begrifflichkeiten zu Anfang wichtig, weil die werden noch das ein oder andere Mal fallen. Wenn ihr quasi Grafiken wollt, die die heutige Episode so ein Stück weit untermalen, dann einfach in die Shownotes gucken, da haben wir dann den Artikel nochmal verlinkt. Und da seht ihr auch die Preisentwicklung sowohl real als auch nominal von Gold zwischen 1900 und heute am Ende des Tages. Also eine sehr, sehr lange Geschichte. Und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, drauf zu gehen, weil das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, finde ich. Gerade wenn man den realen und den nominalen Preis so ein bisschen miteinander vergleicht.
Genau, das ist auch vor allen Dingen für die heutige Episode eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich die Grafik vom nominalen Goldpreis anschaut, dann sieht man quasi von 1900 bis 1973 nur so eine waagerechte Linie, die zwischendurch mal eine kleine Stufe hat. Und wenn man den realen Preis dagegen setzt, da sieht man schon klare Schwankungen auch in diesem Zeitraum.
Ja, also diese Schwankungen deuten ja am Ende darauf hin, dass es auch während des Goldstandards oder während der Zeit der Goldstandards, waren ja verschiedene, dass es da Inflation und Deflation gab. Genau. Also obwohl quasi, was heißt eigentlich Goldstandard? Vielleicht bevor wir da tiefer reingehen, dass wir uns hier nicht verrennen und dass wir erstmal nochmal drauf eingehen, was ist ein Goldstandard? Standard?
Der Goldstandard ist quasi ja, ein Währungssystem, bei dem die Währung von einem Land an Gold gebunden wird. Das heißt, es gibt einen festen Wechselkurs zwischen der Währung. Wir sind jetzt vor allem beim US-Dollar, also zwischen US-Dollar und Gold. Wie viel kostet quasi eine Feinunze Gold? Und das wird dann staatlich festgelegt. Und ein zweites Standbein ist dann eben noch, dass die gesamte Geldmenge im Umlauf durch einen gewissen Goldwert hinterlegt wird. Das heißt, bei einem richtig echten Goldstandard sagt man, dass die Geldmenge in US-Dollar zu 100% durch Gold gedeckt sein muss.
Ja.
Aber in der Geschichte gab es immer Abwandlungen, also es war eigentlich meistens keine 100%.
Also zum Beispiel, dass nur 40% durch Gold hinterlegt sind in der Währung. Genau. Verhindert aber trotzdem am Ende des Tages, dass wenn ich quasi mehr Geld drucken möchte, was ja dem heutigen System vorgeworfen wird, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Dieses aus dem Nichts erschaffen würde ja am Ende dadurch unterbunden werden, dass wenn ich jetzt 1 Euro oder 1 Dollar drucke, muss ich 40 Cent Gold hinterlegen.
Genau.
Im festgelegten Umtauschkurs.
Also ich müsste dann erstmal Gold besorgen, bevor ich überhaupt meine Geldmenge erweitern kann.
Ja, genau. Also das hindert quasi Staaten am Ende daran oder Gesellschaften, unbegrenzt viel Geld zu drucken, wenn man so möchte. Und das ist am Ende wahrscheinlich auch der Reiz, den das ganze System ja ausübt, weil es gibt halt eine gewisse Sicherheit, dass das Geld, was ich habe, an irgendeinen physischen Wert gekoppelt ist. In dem Moment Gold, wir haben uns vorher unterhalten, vorher gab es noch Silber als Hinterlegungsmetall, wenn du so möchtest.
Genau, also früher war der Silberstandard eher beliebt, da wurde quasi Silber dann als Währung genutzt. Gold war da eher wie eine Ware. Und das hatte sich dann, ich glaube, im 18. Jahrhundert geändert. Da haben sich die Umrechnungszahlen zwischen Silber und Gold wohl etwas verändert. Und dann dachte man, lohnt sich jetzt mehr, Silber wieder als Ware zu halten und Gold dann stattdessen als Währung zu benutzen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit durchgesetzt. Die Briten haben, glaube ich, angefangen mit dem Goldstandard. Und dann haben viele Nationen nachgezogen.
Verbockt oder zu verdanken, besser gesagt, haben wir das wahrscheinlich dem Herrn Newton.
Genau, ich hatte gelesen, dass zu der Zeit, als Isaac Newton für die Münzprägung in Großbritannien zuständig war, ist ihm wohl oder einem seiner Untergebenen ein Umwandlungsfehler passiert bei der Umwandlung, also bei der
Umrechnung
von Silber zu Gold, der dann eben zu Lasten von Silber sozusagen ging.
Ja, und seitdem sind die Goldstandards am Vormarsch gewesen, bis sie eben beendet wurden. Dann fangen wir mal im Jahr 1900 an. Also ist jetzt klar, was Goldstandard ist. Entweder vollständige Hinterlegung oder teilweise Hinterlegung der Währung mit einem Edelmetall, in dem Fall Gold. Und ich sag mal relevante Daten oder wir haben ja gesagt jüngere Geschichte. Erste Zeitraum, der so ein bisschen konsistent ist, ist von 1900 bis 1933. Wie war die Regelung in der Zeit? Dazu sei gesagt, dass wir uns hier vor allem auch oft auf die USA konzentrieren, richtig?
Genau, also USA war ja da auch schon so eine führende Nation und also Großbritannien wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr. Aber wir haben jetzt auch vor allem verlässliche Daten für USA gefunden. Ja. Und gerade ja später auch mit dem Bretton Woods Abkommen war ja dann US-Dollar und US-Goldmarkt noch viel, viel relevanter für das internationale System. Und auch heute noch, also der Goldpreis wird ja immer in US-Dollar angegeben. Also da auch große Relevanz der USA, deswegen konzentrieren wir uns eher darauf. Zum Zeitpunkt 1900 hatten ja quasi viele westliche Staaten eigentlich schon den Goldstandard eingeführt, die USA auch. Allerdings nur so pro forma, also es war noch nicht gesetzlich festgeschrieben. Ich glaube, in Deutschland war es ab 1873. Und die USA haben um 1900 dann das per Gesetz festgelegt und da wurde der Preis für eine Feinunze Gold auf $20,96 festgelegt.
Also 1900 per Gesetz der Goldstandard in den USA dann festgelegt und wie wurde die Ausgestaltung?
Naja, man hat zum einen den Wechselkurs eben auf die $20,96 festgelegt und zum anderen, als dann 1913 die US-Notenbank gegründet wurde, die Federal Reserve, wie sie heute noch heißt, hat man dann eben auch festgelegt, dass 40% der herausgegebenen Währung durch Gold gedeckt sein sollte. Genau, also keine 100%, sondern mindestens 40%.
Und wie hat sich dann in der Zeit der Goldpreis entwickelt? Also der Goldpreis müsste ja konstant geblieben sein. Also sagen wir mal, der nominale Goldpreis, das sieht man dann auch in deiner Grafik, der ist eigentlich konstant in der ganzen Zeit.
Genau, also die USA, im Gegensatz zu manchen anderen Nationen, haben die USA tatsächlich 30 Jahre lang dran festgehalten. Andere Nationen sind zwischendurch mal abgewichen vom Goldstandard, gerade im Ersten Weltkrieg. Da brauchte man etwas mehr Flexibilität, musste Geld beschaffen für Rüstungsaufbau. Da hat sich dann quasi schon gezeigt, dass der Goldstand nicht so flexibel war. Die USA haben aber festgehalten, das heißt, der nominale Preis blieb tatsächlich für die bis 1933 bei den $20,96. Aber in der Zeit ist natürlich nicht die Wirtschaft gleich geblieben in den USA. Das heißt, auch dort gab es Inflationsphasen und vor allem auch Deflationsphasen. Und wir können quasi sehen, dass um 1915 lag der Goldpreis bei ungefähr $600.
Der reale
Goldpreis. Das heißt, aus heutiger Sicht war eine Feinunze $600 wert. Ja. Und 5 Jahre später ist der reale Wert gesunken. Da war der reale Goldpreis dann nur bei etwas über $300. Eben weil es hohe Inflationsraten gab in der Zeit. Das heißt, die Kaufkraft von Gold hat in der Zeit abgenommen.
Ja. Also können wir hier eigentlich als erstes Fazit ziehen, ist, dass der Goldstandard Inflation und Deflation in dieser Phase nicht verhindern konnte.
Genau.
Also die Geldstabilität, oder wenn man jetzt Geldstabilität als das größtenteils Abhandensein von Inflation und Deflation beschreibt, dann ist sie jetzt nicht deutlich besser gewesen als heutzutage.
Ja, und in der Zeit gab es ja auch noch eine Weltwirtschaftskrise. Das heißt, ja, in vielen, vielen Ländern war eine Krise, die sich natürlich auch durch die internationalen Verflechtungen auf andere Länder auch ausgewirkt haben. Das heißt, die USA waren auch nicht isoliert von anderen Ländern. Und dann ist natürlich klar, dass selbst wenn sie am Goldstandard festhalten, sich wirtschaftlich trotzdem Sachen ändern.
Ja, und was du ja auch erwähnt hast, dass andere Länder dann zwischenzeitlich schon mal vom Goldstandard abgewichen sind.
Genau.
Gerade um den Ersten Weltkrieg herum. Das zeigt schon, dass das am Ende ein politisch gesteuertes Instrument ist, das auch, wenn der politische Wille da ist, mal ganz schnell wieder unter den Tisch verschwinden kann.
Ja.
Wenn du quasi in der Zeit halt Waffen kaufen musst und nicht genug Geld da hast, ist blöd, wenn der Goldstandard verhindert, dass du neues Geld drucken kannst. Und da muss man dann eben flexibel reagieren. Und das ist vielleicht dort so was man sich mitnehmen kann, diese politische Steuerung.
Ja.
So. Sowohl, dass der Goldstandard eingeführt wird, als auch, dass er abgeschafft werden kann. So. Und das Zweite hat mir schon angesprochen, dass Inflation und Deflation nur aufgrund eines Goldstandards eben nicht verschwinden, weil Inflation und Deflation eben einfach noch mehr Gründe haben oder Ursachen als die reine Geldmenge, die ja durch den Goldstandard dann begrenzt werden würde.
Genau.
Dann gehen wir in die nächste Phase rein. Du hast ja gesagt, bis 1933 haben die USA das System so weitestgehend unangetastet gelassen. Und dann kam gerade in Deutschland ein sehr unangenehmes Kapitel der Geschichte, wenn man es so möchte. Interessanterweise saß ich gestern mit meinem Sohn im Auto, der ist ja mittlerweile 7, und was der mittlerweile für Fragen stellt, das ist irre. Also durfte dann im Auto erklären, wie der Erste und Zweite Weltkrieg zustande gekommen ist, was der Unterschied zwischen einer normalen Bombe und einer Atombombe ist und keine Ahnung. Also da kommen wirklich Fragen, wo du dann sagst, okay, habe ich mich kurz gefragt, ob mein Geschichtserinnerungsverständnis noch ausreicht, um das Thema jetzt spontan im Auto abzuhandeln. Habe es dann aber trotzdem versucht und habe mich da wieder so ein bisschen zurückerinnert in die Zeit, also in das, was ich habe dort sehr, sehr viele Dokus geguckt, wo ich noch ein bisschen jünger war und das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, mich damit zu beschäftigen, aber ich weiß noch und bin heute noch immer sehr betroffen, wenn ich die Bilder sehe. Und du hast ja auch genannt 1933 bis 1944 Welt im Chaos, und genauso habe ich das in meinem Geschichtsverständnis abgespeichert. So, aber wir sind ja beim Goldstandard. Wie war das denn ab 1933?
Genau, um 1933 hatten die USA wirtschaftlich ziemlich zu kämpfen. Das heißt, in den Jahren zuvor hatten die USA mit einer Deflationsphase zu kämpfen. Deflation heißt, dass das allgemeine Preisniveau sinkt, im Gegensatz zur Inflation, wo das allgemeine Preisniveau steigt. Heißt dann eben, dass Waren günstiger werden. Und dann natürlich Konsumenten anfangen, eher ihren Konsum in die Zukunft zu verlegen. Das heißt, wenn ich erwarte, dass das Auto in einem Jahr günstiger ist, dann verschiebe ich natürlich meinen Autokauf auf nächstes Jahr. Das führt dann im großen Stil irgendwann dazu, dass natürlich die Wirtschaft stockt. Genau, und dadurch sank auch das Vertrauen in den Dollar, also in die Währung der USA. Und Gold wurde ja verstärkt nachgefragt. Die Notenbank hatte dann Probleme, ihre Golddeckung zu halten. Wir wollten, haben ja gesagt, mindestens 40% der US-Dollar-Währung muss im Gold hinterlegt sein. Das wurde dann irgendwann schwierig. Es gab zum Beispiel damals auch Klauseln in Arbeitsverträgen oder anderen Verträgen, dass Forderungen auch in Gold ausgezahlt werden konnten. Das heißt, ja, wenn ich irgendjemandem Geld geliehen habe, kann ich dann auch verlangen, dass ich mein Geld dann in Gold wieder zurückgezahlt bekomme, was dann natürlich auch dazu führt, dass Leute sowas nutzen, wenn sie kein Vertrauen mehr in die Währung haben, um dann eben ja Gold zu bekommen.
Also der Goldstandard ist dort daran gescheitert, dass die Leute Gold wollten.
Genau. Sozusagen. Und der, genau, damals, glaube ich, frisch gewählte Präsident Roosevelt wollte sich das nicht mehr länger mit ansehen. Der hatte ja schon im Zuge der Weltwirtschaftskrise gab es ja schon so einen New Deal, wo ganz viele neue Wirtschaftsmaßnahmen ja ins Spiel gebracht wurden, um einfach die Wirtschaftskrise zu beenden. Und in dem Zuge wurde dann eben der Goldstandard ausgesetzt 1933. Und 1934 wurde ein neuer Goldstandard eingesetzt. Das heißt, man hat dann, Ziel war erstmal den Dollar zu, ja, entwerten, um eben aus der Deflation rauszukommen. Das hat man gemacht, indem man gesagt hat, der neue Goldstandard gilt nicht mehr zu, ja, $20,96 pro Feinunze, sondern wird auf $35 pro Feinunze hochgeschraubt. So hat man schon mal den Dollar entwertet bekommen.
Alles klar. Also auch im Goldstandard kann ich meine Währung einfach mal kurz entwerten, indem ich den Wechselkurs neu festlege. Wie hat sich der reale Goldpreis in der Zeit entwickelt?
Der reale Goldpreis, der war 1934 bei ungefähr $800 aus heutiger Sicht, also inflationsbereinigt, und ist dann bis 1944 auf $600 gesunken.
Und in der Phase von 1933 bis dahin?
Also zwischen 1933 und 1934, da hatte der Wert dann zugenommen, weil wir hatten ja vorher gesehen,
Ja.
dass der Wert sich auch verändert hatte. Das heißt, 1933 stand er ungefähr bei $650 real und im Jahr darauf waren das dann eben schon die $800. Das heißt, erst ja stieg die Kaufkraft des Goldes und dann sank sie wieder.
Also haben die Maßnahmen ein Stück weit gegriffen, die eingeleitet wurden. Also die Deflationsphase war ja damit so ein Stück weit beendet.
Genau, die USA sind dann auch ja ab 1933 langsam wieder in die Inflation gerutscht. Nicht sehr hohe Inflationsraten, so zwischen 1 und 3%. Also zumindest hat es da etwas gebracht. Was man jetzt aber noch dazu sagen muss, ist, dass im Zuge des neuen Goldstandards 1934 der Privatkonsum von Gold ausgesetzt wurde oder verboten wurde. Das heißt, durch die Wiedereinführung des Goldstandards war natürlich auch der Regierung dran gelegen, die Goldreserven wieder aufzufüllen,
Ja.
um die Deckung wieder einhalten zu können. Und da wurde beschlossen, dass der Privatkonsum von Gold verboten ist. Das heißt, alle Privatpersonen mussten ihre Goldvorräte abgeben an das Finanzministerium, beziehungsweise Finanzministerium war dann offiziell Eigentümer des Goldes. In der Notenbank wurde es dann verwahrt, in großen Tresoren im Keller.
Ja.
Und da mussten die Leute ihr privates Gold abgeben, haben in dem Zuge eben dann aber auch natürlich Geld bekommen. Genau.
Immer wenn du sagst Privatkonsum von Gold, dann muss ich immer an Ribéry denken. Er hat da mal auf Social Media sein Steak mit Goldstaub bestreut. So ein Konsum wäre dann verboten gewesen. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber was wir uns da mitnehmen können jetzt aus dem Punkt ist, ja, einfach von allem Social Media Quatsch abgesehen, wenn politisch gewollt, können politische Eingriffe in den Goldmarkt dazu führen, dass Gold privat Besitz am Ende des Tages verboten wird.
Genau.
So. Das bedeutet, dass so diese Idee, Gold als absolute Krisenwährung, schwierig. Weil gerade in solchen Krisen, ja, man sieht in der Geschichte, dass genau in den Momenten, für den man das dann eigentlich hat, politisch eingegriffen wird. So, und wenn man dann mit Gold aufgegriffen wird, ist das vielleicht nicht mehr so witzig. Wiedereinführung des Goldstandards mit einem höheren Goldpreis, wie du es geschildert hast, ja, zeigt am Ende auch, dass selbst ein Goldstandard nicht davor schützt, dass daran mal gerüttelt würde. Das hatten wir ja schon in der letzten Zeitreihe gesehen. Und auch, welche Flexibilität da vielleicht internationale Handelsbeziehungen auch benötigen, wo Währungen sich gegeneinander bewegen müssen und so weiter und so fort. Also Goldstandard hat durchaus, oder wenn man bis zu dem Punkt schon mal mitnehmen will, ist es nicht der heilige Gral auf den ersten Blick, wie es vielleicht von dem einen oder anderen beschrieben wird.
Genau.
So, dann haben wir noch die letzte Phase, die ist dann ein bisschen länger wieder, von 1944 bis 1973. Du hast überschrieben mit der Quasi-Goldstandard im Artikel, den wir dann auch verlinken. So ab Ende des Zweiten Weltkriegs dann. Was hat sich in den Jahren getan?
1944 wurde das Abkommen von Bretton Woods vereinbart. Da haben sich ganz viele Nationen getroffen und quasi zum Ende des Zweiten Weltkriegs über ein neues internationales Währungssystem ausgetauscht, und da kam dann eben diese Vereinbarung raus. Und quasi Goldstandard heißt, dass Goldstandard wiedererweckt wurde, war ja in vielen Ländern zwischendurch auch ausgesetzt. Nur hat man diesmal gesagt, dass die Währungen, internationalen Währungen, am Dollar bemessen werden oder in einem festen Kurs zum Dollar gesetzt werden und der Dollar wiederum an Gold gebunden ist. Und die US-amerikanische Notenbank musste dann eben sicherstellen, dass auch genügend Gold da ist, um dann, wenn andere Länder kommen und gerne ihre Dollar umtauschen möchten in Gold, eben auch genug Gold da ist.
Ja, und das war ja nach dem Krieg so, dass die USA so mit Abstand die höchsten Goldreserven hatte.
Genau.
Deswegen ist das Abkommen dann auch erst später in Kraft getreten, wenn ich es richtig verstanden habe.
Die USA hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, um die 75% des gesamten Weltgoldaufkommens in ihren Tresoren. Genau, und den anderen Nationen wurde dann quasi nochmal Zeit gegeben im Zuge der Beendigung des Weltkrieges, um eben ihre eigenen Staaten wieder aufzubauen, dass erstmal noch alles sehr flexibel gehandhabt wird, dass die erstmal ihr eigenes Währungssystem in Ordnung bringen, ihre eigene Wirtschaft in Ordnung bringen, bevor man dann tatsächlich sagt, das Abkommen wird jetzt auch so umgesetzt, wie es ist. Und ab 1958 wurde es dann auch wirklich so umgesetzt mit den festen Wechselkursen und mit der Golddeckung.
Ja, du hast auch hier eine sehr, sehr beeindruckende Grafik dazu gefunden, wie sich so die Goldreserven der United States entwickelt haben. Und ja, da sieht man im Prinzip spätestens dann so ab 1960 rum rapiden Verfall der Goldreserve. Mhm. Da hat die USA einfach viel, viel mehr importiert als exportiert.
Genau.
Und haben das quasi dann alles in Dollar bezahlt, und dann wollten die Leute wahrscheinlich die Dollar in Gold umtauschen.
Genau.
Und dann fließt das ganze Gold ins Ausland. Und so rapide, wie es dann nach unten geht, ja, war es kurz vor knapp eigentlich, dass man gesagt hat, okay, wir beenden das Ganze.
Ja.
Wie ist das Ganze zum Schluss gekommen?
Also die Reißleine wurde ja dann schon 1971 gezogen. Das heißt, ab Mitte der 60er Jahre gab es ja international hohe Inflationsraten, auch in den USA, die man nicht im Griff bekommen hatte. Und da war der Quasi-Goldstandard war natürlich hinderlich, weil die Währungen sich nicht frei bewegen konnten, um auf- oder abzuwerten, um dann eben die inländische Inflation in den Griff zu bekommen. Und den ersten Schritt hat dann Präsident Nixon getan, der dann Lohn- und Preiskontrollen eingesetzt hatte und quasi schon die Abkehr von Goldstandard eingeleitet hat, was dann ab 1973 auch formal für sämtliche Teilnehmer des Abkommens galt.
Ja, also können wir dort festhalten, quasi Goldstandard ist dann gescheitert, oder was heißt gescheitert oder beendet worden. Und man sieht auch in der Phase wieder, dass der reale Goldpreis gefallen ist. Also auch hat dann quasi Gold in der Zeit nicht dazu oder war nicht dazu dienlich, die Inflation quasi auszugleichen. Und ja, wie war es international?
International gesehen war natürlich Gold immer noch so eine Art sicherer Hafen. Das heißt, Schulden zwischen den Staaten wurden in Dollar gezahlt, aber niemand wollte mehr diese Dollar haben.
Ja.
Also sind sie dann natürlich, haben sie versucht, ihre Dollar alle in das Gold umzuwandeln. Was ist dann ja natürlich am Ende schwierig, wenn der nominale Goldpreis gleich bleibt. Also wo sollen da natürliche Marktbewegungen stattfinden?
Ja, und am Ende hat es eben dazu geführt, dass hier die Zentralbanken oder die US-Notenbank ja ihre Tresoren leer waren.
Genau.
Oder drohten naja, leer zu gehen.
So, zumindest ganz schön.
Und das
schön
war dann eben das Ende. So. Also auch hier, selbst eine goldgedeckte Währung in dem Fall, hat dann an Vertrauen verloren. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass der Goldstandard eben nicht mehr funktioniert hat und wir quasi den Übergang dann so ein Stück weit ins heutige Geldsystem langsam gefunden haben.
Genau, und Ende des Bretton Woods-Abkommens war auch nochmal eine Zäsur für die ja, Privatpersonen in den USA, weil auch während dieser Zeit, also bis 1973, war nach wie vor das private Halten von Gold verboten. Also sowas wie Schmuck ist natürlich erlaubt, aber man konnte ja keine Barren halten und das galt eben so in dieser Zeit.
Genau.
Das heißt, war dann vor allem, Gold war vor allem auf internationaler Ebene immens wichtig.
Also die wichtigsten Takeaways am Ende in der Zeit war Gold extrem politisch gesteuert.
Ja.
Alleine, weil es ständig feste Wechselkurse gab, die immer mal geändert wurden. Als Inflations- und Deflationsbremse haben die Goldstandards am Ende des Tages auch nicht getaugt. Und in Krisenzeiten ist auch dazu gekommen, dass der private Goldbesitz quasi verboten wurde, wenn man so möchte. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man Gold irgendwie besondere Eigenschaften in Krisen zuschreibt. Gerade für die extremen Krisen, in der ich Gold eigentlich dann als Anker sehen würde, wenn ich mir das Ganze unter den Arm klemmen will und das Land verlassen will, weil ich vielleicht politisch verfolgt bin oder sonst was. Für uns jetzt schwer vorstellbar, weil wir aktuell nicht politisch verfolgt sind, aber tatsächlich ja ein Thema, das aktuell leider wieder ja, aktueller ist, als man sich das wünschen würde. Genau. Aber gerade in so großen, großen Krisen, wie gesagt, gab es sehr, sehr große oder größere staatliche Eingriffe. Das muss man eben wissen, wenn man auf Gold als Krisenwährung am Ende des Tages setzt. Und gerade wenn man als Anlage darauf setzt, sollte man auch so diese politische Steuerung im Hinterkopf haben, dass man der eben ein Stück weit ausgesetzt ist. Wie das jetzt in der Phase dann ab Ende des Goldstandards aussieht, wo sich der bis heute, wo sich der Preis dann quasi das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit frei bewegen durfte, das schauen wir uns dann in einer weiteren Episode an, um da auch dann Ableitungen für die, ich sag mal, neuere Geschichte oder auch für die Gegenwart treffen zu können.
Genau, soweit schon mal der Spoiler. Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit für den realen Goldpreis und auch für den nominalen Goldpreis. Ja. Und wir werden dann natürlich auch untersuchen, welche weiteren Einflussfaktoren ja so einen Goldpreis bewegen können, wenn es dann eben keinen Goldstandard mehr gibt.
Ja. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass wir zwischendurch mal unterbrochen wurden und rausgekommen sind. Da hat es an der Tür geklingelt und wir mussten aufmachen, weil es wichtig war. Genau, also da ein bisschen Nachsicht haben diesmal. Wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
Ciao.